Visi Madende, der Podcast.
Kühlschrank ist aus.
Kühlschrank ist aus. Boah, der Monchi denkt an alles.
Jetzt brauchen wir noch Licht aus.
Nee, ich glaube, das lassen wir auch. Ich glaube, das ist wunderbar. Gut. Alles. Super. Ich glaube, dann sind wir bereit. Ihr Leid, können wir auffangen. Wir fangen traditionell immer mit einer Vorstellung von unserem Gast heute an. Und damit würde ich gleich mal loslegen. Unsere heutige Gästin gehört zu einer Zunft, die ihr Kunst normalerweise alle im stille Kämmerlein verrichtet, nämlich die schreibende Zunft. Doch neben dieser eher einsame Tätigkeit liebt sie es mindestens ebenso sehr, ihre Texte vor Publikum zu präsentieren. Sie ist Buchautorin in Hochdeutsch und Mundart, geboren 1953 in Ludwigshafen und trägt zusätzlich zu ihrem bürgerlichen Namen noch den Titel Godmother of Pelzisch Rap. Herzlich willkommen in unserem Zelt, Edith Bründler.
Hallo.
Hallo, Godmother of Pelzisch Rap. Da werden wir noch drüber reden müssen. Ja. Du musst wissen, der Monchi versteht kein Englisch.
Ah. Nee, ich kann nur Pelzisch. Ja,
das ist auch viel wert.
Deswegen, also du hast eben erzählt, Bücher in Hochdeutsch, das kenne ich nicht.
Das kenne ich. Das ist eine ganz besondere Kunst, ja, allerdings.
So habe ich auch angefangen. Dann habe ich mich gesteigert auf Pelzisch.
Dann hast du zu der wahren Sprache wieder gefunden, genau. Sozusagen. Darüber wird einiges zu retten sein. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt. Mhm. Was wir allerdings vorher auch als mal machen, ist, dass wir erstmal einen Versuchsballon loslassen. Nämlich, was so deine Tätigkeit betrifft. Und da frage ich jetzt mal den Monchi. Monchi, Schriftsteller, ja. Na, Schriftstellerin, wie sieht es aus? Wie stellst du dir den Lebensalltag von einer Schriftstellerin vor? Nachher fragen wir gleich dich, Edith, ob das wirklich so ist, okay?
Ein Schriftsteller?
Ja, was macht er so?
Der ganze Tag schreibe, bis ihm die Finger bluten.
Wie schreibt denn der heutzutage?
Heutzutage macht man das alles mit dem Laptop.
Ah ja, okay. Ja,
also so schreibt, den ich schreibe.
Und wann würdest du aufstehen als Schriftsteller?
Natürlich mittags um 12:30.
Okay. Gut.
Mittags um 12:30, dann würde ich meine Frau fragen, wann das Essen fertig ist. Also dann würde ich dann fragen.
Also würde ich erstmal was essen.
Weil ich habe keine Zeit zum Kochen, wenn ich schreibe. Ja. Und irgendwann würde ich dann oben ins Bett gehen und hätte dann 10 Seiten geschrieben.
10 Seiten am Tag?
Mindestens.
Hättest du geschrieben?
Mindestens.
Okay. Und du würdest es die ganze Zeit machen und einmal im Jahrbuch, oder?
Ja, so alle halb Jahrbuch.
Alle halb Jahrbuch?
Ja, 2.
Okay, so. Edith, klär uns auf. Da ist es wirklich so?
Also bei mir ist es nicht so, sagen wir mal so. Bei mir ist es so, dass ich so um 8 herum aufstehe mittlerweile. Aha. Und dann gucke ich erst einmal in die Zeitung, dass ich informiert bin.
Oh ja.
Und dann, wenn es ein guter Tag ist und ich habe nichts anderes vor, also nicht, dass man irgendwo hingehen muss oder so, dass man einfach anfangen kann, und dann schreibe ich gern morgens.
Ja. Oh.
Ich weiß, es schreiben ganz viele, mir haben auch schon Leute gesagt, kannst nicht nachts schreiben. Ich lese immer, die schreiben nachts, aber ich kann nachts nicht schreiben. Ich schreibe lauter dumm Zeug oben, so, wenn ich lang schreibe. Deswegen hat es gar keinen Sinn. Ja, ich schreibe dann vormittags, wenn es geht, und wenn ich dann viel Zeit habe. Und dann essen wir so also Frühstück machen wir meistens später, so um 11 vielleicht rum, 11:30, 12. Und also das Frühstück fällt eigentlich aus, aber dann essen wir das Brot, was fürs Frühstück gedacht war. Und dann schreibe ich weiter. Wie gesagt, wenn ich nicht Haushaltstätigkeiten oder im Garten oder irgendwas machen muss unbedingt. Manchmal müsste ich auch unbedingt was machen und schreibe dann trotzdem weiter. Ja, und dann schreibe ich so bis 5:30, 6.
Oh, okay.
Länger aber nicht. Und das mache ich auch nicht jeden Tag, weil man hat ja wirklich auch noch andere Sachen zu tun.
Das ist richtig.
Und all sowas, was normale Menschen auch machen. Was ich zum Beispiel nicht kann, was ja die J.K. Rowling macht, dass man sich in einen Kaffee sitzt und schreibt dort. Das würde mich wahnsinnig machen.
Da hat man Frau auch ein Buch davon.
Von J.K. Rowling?
Ja.
Ja, der Harald Potter, ne?
Ja, Harald Potter.
Aha. Ich schreibe dir gar kein Pelz. Ich bekomme deine Frau das.
Ich weiß es nicht.
Wo kommt deine Frau her, Monchi, nochmal?
Aus Grinstadt.
Aus Grinstadt. Ich hab's rausgeholt. Die kann halt lesen, weißt
du? Ja. Von dahin.
Die kann Deutsch lesen.
Von dahin,
ja. Ja, aber das stimmt. Das ist so ein Bild, das man eigentlich auch von Schriftstellern oft so suggeriert kriegt oder oft auch liest, dass die sich irgendwo hier hocken mit ihrem teuren Laptop und dann in einem Kaffee schreiben und so. Das könntest du gar nicht?
Das könnte ich gar nicht, weil ich muss Ruhe haben zum Schreiben. Mhm. Und zwar mache ich das so, ich sitze dann in der Küche mit Blick auf den Garten. Wir haben da so ein Fenster und einen kleinen Tisch und dann mit Blick auf den Garten und da schreibe ich dann.
Und dann kannst du wirklich da drin versinken oder gibt es auch manchmal Tage, wo du sagst, da irgendwie komme ich nicht voran?
Es gibt absolut auch Tage, wo ich nicht vorankomme. Schön ist es ja, wenn man so einen Flow hat. Das ist ja... Aha. Der Himmel auf Erden und dann schreibt man und hat immer neue Ideen und die Figuren unterhalten sich von allein und das ist einfach super. Aber manche Tage sind auch, da schreibe ich was und dann denke ich, das klingt so hölzern, das ist ja furchtbar, dann mache ich es wieder weg. Dann fange ich wieder an zu schreiben und oft ist es so, dass ich mir denke, so und jetzt höre ich auf, das hat halt überhaupt keinen Sinn. Und gerade wenn ich ausschalten will, kommt mir noch eine Idee und dann schreibe ich weiter. Das habe ich auch öfter mal, jetzt ohne Quatsch.
Das Gute ist ja bei dir, dass du nicht darauf angewiesen bist, ja. Auf das Schreiben. Also du musst nicht jeden Tag so und so viele Zeile machen oder jedes Jahr so und so viele Veröffentlichungen machen. Wie war der Monchi so mit seiner Vermutung, einmal im halben Jahr Buch?
Ich schreibe ja Kurzgeschichte. Mhm. Das heißt, man braucht auch für jede Kurzgeschichte eine Pointe am Schluss.
Und das ist wichtig.
Ja. Muss man dann erst einmal finden, weil, obwohl ich habe einmal probiert, einen Roman zu schreiben, ist nicht mein Ding. Weil es ist auch, wenn ich Romane lese, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn man da in die Mitte kommt und dann denke ich mir immer, kommt der jetzt bald zu Potte, meine Güte.
Ist langsam.
Aber es ist halt die Seite, müssen halt voll wäre beim Roman. Wie gesagt, ich habe es probiert, aber es liegt mir eher nicht.
Also deswegen sind unsere Lieder immer nur 3 Minuten lang. Ja. Weil wenn wir so 5 wären.
Deswegen machen wir die. Genau. Hinten nochmal der Refrain, nochmal 2 Mal.
Zweimal Schalala.
Und Schalala drauf und dann war's. Ja, aber das heißt,
das kann ich auch mal einbauen, ja.
Schalala, auf jeden Fall. Das können wir nur empfehlen. Wir haben sogar extra Lieder geschrieben und die ordentlich angemeldet, die Hessen Schalala, damit man da ordentlich rumkommen immer, weil so Konzerte sind also bei uns 3 Stunden. Das muss auch gefüllt sein. Ne?
Ja.
Ja, das dicke Buch muss irgendwo herkommen.
Aber du hast gesagt, du hast mal mit dem Roman probiert.
Ja.
Du hast angefangen und hast irgendwann gedacht, oh, das geht nicht.
Es hat mich jemand angesprochen dann, die einen Verlag hat, also eine Verlegerin hat mich angesprochen, die hat mich gehört mit meiner Kurzgeschichte und dann hat sie gesagt, können Sie nicht einmal ein Krimi schreiben? Krimi ist gar nicht einfach, es heißt ja nicht von wegen, da ist eine Leiche und dann ist es ein Krimi, das wird oft missverstanden.
Ja, das war.
Aber die hat mich dann gefragt, ob ich nicht einmal ein Krimi schreiben kann von so und so viel Seite und der ganz anders ist als alle anderen Krimis.
Ach, das ist ja auch gleich nochmal super Aufgabe, super.
Und dann habe ich das probiert und habe angefangen und ich war aber unzufrieden damit.
Ja.
Und dann...
Hat der Gärtner gefehlt?
Der Gärtner, der Mörder ist.
Ja, natürlich. Ja, wäre das dann auf Mundart gewesen?
Das wäre Hochdeutsch gewesen. Ich habe so ähnliche Sachen wie Krimis, sagen wir mal so, wo dann auch jemand, aber das sind mehr so Psycho-Dinger.
Mhm, ja. Die du dann veröffentlichst. Da würde ich gern gleich drauf kommen. Vielleicht aber versuch mal noch einen kleinen Schritt zurückzugehen. Ein ganz kleiner Schritt zurück wäre, was ganz wichtig ist, frag von meiner Mutter. Meine Mutter ist ein großer Fan von deiner Sache.
Das ist schön. Die, ja, die hat mich auch mal angerufen.
Genau,
ja.
Die hat mal Kontakt gehabt, auch sogar schon. Und die hat aber standardmäßig eigentlich immer die Frage, Buchautorin, wir haben verschiedene Gäste in künstlerische Berufe und die fragt sich dann aber immer, ja, hast du auch was Gescheites gelernt eigentlich?
Ich habe auch was Gescheites gelernt. Ich war, das will ich jetzt noch erwähnen, weil es in letzter Zeit in der Zeitung immer steht, die Goethe-Schule Nord ist so schrecklich, aber ich war in der Goethe-Schule Nord von der Grundschule her und damals war das wirklich noch nicht so. Das war eine ganz normale Schule, das war ordentlich, die sanitäre Anlage waren sauber, also ja,
Das war deine Grundschule oder
das
was war
das? Meine Grundschule,
das war deine Grundschule,
ja.
Und wo ist die Goethe-Schule?
Die ist im Hemshof.
Im Hemshof.
Die heißt aber Goethe-Schule Nord. Und wenn wir einen Ausflug gemacht haben, hat unser Rektor gesagt, wenn euch einer fragt, wo ihr herkommt, ihr sagt nicht aus dem Hemshof, ihr sagt Goethe-Schule Nord.
Der hat gewusst, warum, ja. Oder? War das damals schon so, dass der Hemshof so ein schlechter
war verrufen, ja. Ja. Das waren schon. Halt reiche Leute, damals schon. Aber es war nicht so wie jetzt, also das war es nicht.
Ja, Monchi, du bist irgendwann, du hast auch Kontakt zum Hemshof gehabt. Irgendwann ein bisschen später als die Edith.
Nee, stimmt, weiß ich nicht. 1976, als ich auf die Welt gekommen bin.
Da warst du schon in der Goetheschule.
Nee, da war ich nicht in der Goetheschule.
Verstehe ich nicht.
Aber da haben wir Eltern. Nein, meine Eltern haben ein Jahr im Hemshof gewohnt.
Aha.
In der Kanalstraße.
In der Kanalstraße.
Ja, ich im Keller. Irgendwo im Keller, in der Kellerwohnung.
Ich habe in der Goethestraße gewohnt, im dritten Stock. Ich war doch schon ein bisschen häscher, will ich gerade mal sagen.
Nee, ich habe es aus dem Keller dann irgendwann geschafft.
Ja, nach Fußgänger im
Super. Nee, nach Oggerschen.
Ja, schon nach Oggerschen.
In Oggerschen haben wir auch Zeit lang gewohnt.
Ah ja, schön.
Ah, siehst du, das sind die Parallele. Das sind die Parallele. Also es könnte noch was wäre bei dir mit dem Schriftsteller, Monchi. Ja. Also ich gerade die Parallele nehmen
deswegen, zu. Deswegen babbelt die Dach so wie mir oder wie ich.
Wie du.
Ja.
Wie ich. Ja,
so ist mir aufgefallen.
Ja.
Weil wir haben nämlich ganz oft Gäste, die kommen aus der ganz Palz und die retten ein anderes Pelzig.
Die retten ein anderes Pelzig, ja.
Ja, zum Beispiel der Boris Stiel, ja. Der retten wir ganz anderes Pelzig, mein lieber. Der kommt aus Kroatien. Ja. Also ein leicht asiatisches Slang hat er dabei. Das könnt ihr euch alle jetzt nochmal anhören, wie der Boris Pelzig redet. Das ist unglaublich. Ja, aber
ja,
zur Goetheschule, genau.
Zur Goetheschule.
Und was Gescheites gelernt
und war. Und dann habe ich Abitur gemacht im Geschwister-Scholl-Gymnasium. Das war klein neben dem Gefängnis.
Sag mal, was hast du für Stationen?
Ja, das da hat man die Lebenserfahrung mehr, nur dann kann man schreiben.
Ja, ist richtig.
Und dann.
Da hätte es aber dann auch mit dem Krimi geklappt eigentlich.
Da hätte es eigentlich auch mit dem Krimi klappen müssen, ja. Und dann habe ich mich bei der Annelien beworben. Mhm. Und zwar als mathematisch-technische Assistentin.
Mhm.
Und das war ein Beruf, der war richtig auf die Annelien zugeschnitten. So mit den ganzen Abläufen und so. Mhm. Und dann habe ich da programmiert. Und programmiert. Und später hat sich das dann ein bisschen geändert. Dann, also am Anfang hat man Kobol programmiert in der kaufmännischen Abteilung. Das war ein richtiger Lehrberuf übrigens. Da hat man vor der IHK eine Prüfung abgelegt am Schluss.
Das heißt, du bist zu der Annelien gegangen und hast hast dort geschafft und hast da aber gleichzeitig die Ausbildung gemacht, oder?
Ja, das war eigentlich, das war eigentlich getrennt. Die haben von der Uni Mannheim haben die ein paar Dozenten verpflichtet gehabt.
Ja.
Und die haben uns dann die Theorie beigebracht. Und das war Mathe. Ach Gott, jetzt fällt mir. Ja, egal. Auf jeden Fall so alles in die Richtung.
Ja.
Und die haben uns das beigebracht. Und dann haben wir immer ein halbes Jahr geschafft und ein halbes Jahr die Theorie gemacht, glaube ich. Und das waren dann insgesamt 2,5 Jahre oder was. Und dann hat man die Prüfung abgelegt. Statistik war das andere und BWL. Das habe ich nicht gern gemacht, deswegen ist mir es vorhin auch nicht eingefallen.
Ja.
Das
ist sehr gut.
Ja, und dann habe ich das gemacht und dann hatte ich ausgelernt und dann habe ich COBOL programmiert. Man hätte auch Fortran programmieren können. Das war die naturwissenschaftliche Abteilung. Das hat mir aber nicht so einen Spaß gemacht.
Aha.
Ja, und dann später ist SAP gekommen. Ach, was noch ganz witzig war am Anfang, die haben uns dann rumgeführt, als wir dann angefangen haben. Und dann war einer da, der schon ewig lang dort war und hat dann gesagt, was machen denn ihr denn Beruf? Programmierer braucht ein 5 Jahre Nimi. Ich habe das bis zur Rente gemacht.
Echt, da war aber in der Akte neben gelegen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, und dann ist SAP gekommen. Und das war natürlich wieder was ganz anderes, weil das war nicht so direkt drauf zugeschnitten auf die Abläufe in der BASF. Das hat man dann umprogrammieren müssen. Da war ich aber dann mehr so in der Analyse.
Mhm.
Dass ich dann mit den Kunden verhandelt habe, habe geguckt, was die wollen und habe dann so die Analyse gemacht, wie man es umsetzen könnte.
Ja, aber das ist ja jetzt mal ordentlich was Gescheites gelernt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Da kann sich so mancher von unseren Gäste und Gästinnen mal was abschneiden, ne? Was die da gemacht haben. Vielleicht mal ein halbes Abi oder so. Ne? Hat er schon richtig was geschafft. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Frage. Ich weiß das, ich habe das auch in anderen Interviews von dir auch schon gehört oder gelesen, die du wahrscheinlich auch gefragt warst. Wie kann das sein, dass man dann von so einem analytischen Beruf wie mathematisch-technische Assistentin, wie kommt man dann aufs Schreiben?
Also, wenn die Kunden sagen, was sie wollen, da braucht man viel Fantasie, um das umsetzen zu können, das einmal als erstes. Und das war ja eigentlich auch mehr privat. Also mein Vater hat auch Gedichte geschrieben und hat dann mit mir so als Kind schon so kleine Reimspiele gemacht. Hund, Katze, Maus, wie reimt sich das zusammen und so Sachen.
Auf Hochdeutsch?
Auf Hochdeutsch, ja. Der war aus Hamburg, ja. Der hat gar kein Pelzisch gekannt.
Der Vater hat gar kein Pelzisch gekannt.
Nee, der hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat gesagt, Brillenshade und so Sachen, ja.
Kannst du mir mal deinen Hafen leihen?
So ähnlich, ja. Er hat den Dialekt aber gemocht. Es gibt ja viele, die dann sagen, das klingt so primitiv. Gar nicht. Also er hat sich drum bemüht. Ogasem hat er übrigens immer
gesagt. Ogasem, also geil.
Ja.
Ja, das heißt, dein Vater hat das selber nicht gesprochen, hat sich aber sehr bemüht, aber hat das auch nicht von euch verlangt, dass ihr das nicht rettet. Also deine Mutter hat pelzisch gebabbelt.
Meine Mutter hat pelzisch gebabbelt, ja.
Und das war die Landessprache sozusagen. War ja,
also ich habe
die Mutterspruch.
Die Mutterspruch, ja, weil die Vaterspruch war ja Hochdeutsch. Ich habe die ersten paar Jahre, ich war ja nicht im Kindergarten. Und die ersten paar Jahre habe ich dann nur Hochdeutsch geredet, weil mein Vater hat die Werkstatt unten drin gehabt in dem Haus und da bin ich dann immer in die Werkstatt gegangen.
Was hat er geschafft?
Der war Bandagist. Wir hatten ein Geschäft, so ein kleines Geschäft.
Ja.
Und es ist so Eilache, Bruchbänder, Leihbinde.
Ah, das was so halt, was ist das halt, Orthopädie oder?
Orthopädie ist eigentlich mit Kunstbädern. Sanitätshaus, genau.
Sanitätshaus wäre das halt.
Ja.
Ah ja.
Ja. Aha. Und wo waren wir stehen geblieben?
Dass dein Vater da geschafft hat?
Ja, da geschafft hat und da hat er die Werkstatt gehabt und da war ich oft auch da unten.
Ja.
Und als ich dann älter war und aus der Schule gekommen bin ich dann auch immer da unten klein reingegangen und habe da Hausaufgaben gemacht in der Werkstatt. Und meine Mutter ist auch schaffen gegangen dann.
Und hast du übersetzt, wenn einer neu kam vom Hemshof und hat gesagt, unfair, ich brauche was für meine Schlappe. Und dann hat er gesagt, wie bitte, gnädige Frau? Dann hast du übersetzt.
Da habe ich gesagt, er meint Eulach.
Und der hat dann mit dir als Sache geschrieben. Also du hast gesagt, oder geübt.
Wir haben so kleine Gedichte zusammen gemacht. Ich habe dann später auch Bitterrede geschrieben.
Mhm. Oh, Bitterrede. Da will ich gleich mal, muss ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil du hast ja gesagt, ihr habt so kleine Gedichte geschrieben oder du hast dann auch Gedichte geschrieben. Hast du da noch Erinnerung drauf, was das war oder waren das einfach nur so kleine Kinderreime? Oder gibt es sowas noch von dir, dass sowas Aufkurveware ist?
Also wir haben daheim noch einen alten Ordner, aber ich habe das jetzt nicht mehr auswendig parat.
Ja, das hätte man nicht erwartet.
Das kann sein, dass da noch was drin ist. Und das war auch manchmal, wenn man so jemand eingeladen hat, war ich aber schon ein bisschen älter, dass ich dann in Gedichtform was geschrieben habe oder so. Aber
das ist nämlich ein ganz immer wiederkehrendes Thema bei uns auch hier im Podcast. Sache, die man als Kind schon gemerkt hat, das ist eine Leidenschaft von mir, ne? Dass man, bei uns ist es die Musik, wir haben auch mit vielen Musikern schon gesprochen, die dann noch Aufnahme oder Texte von früher haben. Und in meinem Fall war es immer so gewesen, dass ich, wenn ich mir das halt auch höre, dass ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, Gottes Wille, was habe ich mir da gedacht? Ja. Aber wäre das in deinem Fall jetzt auch so? Oder?
Mir fällt gerade, wo du das sagst, fällt mir gerade was ein. Da habe ich einmal, da war ich schon ein bisschen älter, da war ich so 13, 14 vielleicht. Und da habe ich ein Gedicht an die Reibhals geschickt. Das war ein sehr ernsthaftes Gedicht. Und das ging um Vietnam. Mhm. Und ich habe dann geschrieben, es war an Weihnachten, es weiß ich noch, also dieser Refrain am Schluss, es schießen Menschen so wie du, Weihnacht ist es Seelgeruh. Die haben ja sehr höflich zurückgeschrieben, dass sie also viele freie Mitarbeiter hätten, dass sie leider keinen Platz für das Gedicht. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt, aber mit 13 darf man das.
Nee, ich finde, das ist ganz schön mutig, ja, ne? Aber es ist tiefgründig, sowas dann zu schreiben, 13, 14. Also wenn du dir jetzt heute das A Kugowitsch, würde ich schämen?
Ich würde mich nicht schämen dafür. Gut. Aber es war halt naiv zu glauben, dass die Rheinpfalz das veröffentlicht. So toll war es jetzt nicht. Ne?
Ja, aber da muss ich wirklich sagen, was wir früher als uns immer vorgestellt haben, was man mit der eigenen Kunst so bewirken kann, wo wir überall Kassette hingeschickt haben oder Briefelscher und gesagt, ne, da können wir bestimmt dann auch mal einen Auftritt machen oder so. Liebe Zeit. Also da laufe ich rot auf, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, weil natürlich das klar ist, dass die gesagt haben, na, auf keinen Fall. Und wie können wir es höflich sagen? Ja. Mehr antworten lieber gar nicht.
Ja.
Genau. Ja, aber das sind so Sachen aus der Kindheit. Du hast gesagt, Bitterrede.
Bitterrede habe ich auch gemacht.
Das ist was, wo mir sich eigentlich immer die Fußnägel hochrollen bei Bitterrede. Ich muss sagen, ich bin jetzt...
Echt jetzt, Christoph?
Ja, wirklich. Aber Vorsicht, es gibt einen Unterschied. Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Die Bitterrede, bei der sich mir die Fußnägel hochrollen, das sind Sachen, die zu dem Thema reim mich oder ich fress dich passen und die nochmal gucken, was so ganz ohne in der Schublade an möglichst flache Witze noch übrig ist, möglichst Klischees abräumen und mir dann einfach gar keinen Spaß machen. Ne? Mhm. Wo man merkt, die Leute haben schon einiges, haben schon NRMT, deswegen lachen die oder irgendjemand hat so gezwungen oder Kamera zeigt, was sie drauf, so Stichwort meins, wie es singt und lacht oder so. Da kann ich nicht so richtig lachen. Mhm. Aber ich habe gesehen, dass auch du Bütte-Red verfasst hast, auch in einem von deinen Büchern. Und wir wollten dich fragen,
ja,
ob du die vielleicht für uns vorlesen könntest.
Ja, klar.
Ich hätte sie auch sogar dabei.
Schön. Boah, dann brauche ich sie bei
mir. Ich glaube, unser Hund hat an einem Buch herum.
Was? Wo hast du den Leopold da vorgelesen?
Nee, der hat eben herumgekraut an dem
Buch. Nee, der hat nur gerochen. Also, der hat gemerkt, habt ihr Hunde daher im Edith?
Nee.
Ich hab gedacht, der hätte vielleicht jetzt den Hund von der Edith gerochen oder so. Leopold, komm, mach Platz. Komm, geh schon hin in die Ecke.
Ich lass ihn mal raus, warte mal.
Das ist schon wieder.
Komm, ja,
der war doch vorhin erst raus. Aber denk drum, mach nachher die der wieder auf. Also. Wir hätten hier aus deinem Buch Du wärst ja, eine Geschichte, die heißt Ahoi.
Ja.
Quietscht sogar der Stuhl. Lacht schon der Stuhl.
Der lacht schon der Stuhl, genau.
Seid mir gegrüßt, ihr liebe Leid. Ach Gott, was sind mir närrisch heut. Wie jedes Jahr zur Fasenacht, da wird geschunkelt und gelacht und mit Ahoi und mit Hellau färbt sich sofort der Himmel grau. Manch einer ruft verzweifelt Brust, doch's Thermometer zeigt schon Frost. Man hebe zitternd unser Glas, de Leid beim Umzug lauft die Nas. Und die Prinzessin aus de Pals huscht sich die Lungball aus'm Hals. Doch damit is es nicht genug, es bippert a de Spielmannszug. Und de Posaun de Millers Wenner schluckt tapfer alle Hagelkenner, Rudi frieren die Hände ans Bicke, das ist bestimmt kein Zuckerschlecke. Eine Fußgruppe läuft in Dreierreihe, inzwischen fängt's schon an zu schneien. Die Gatte hat sich fast verirrt, weil ihr der Schnee die Sicht versperrt. Das Funke-Marieche tanzt so schön mit weißen Haar und blauen Bäh. Die Guzel fliegen von der Wege, die Leid stehen an der Straße-Ecke und reißen sie vom Asphalt runter, doch gefroren kriegst die ganz schlecht nunna. Der Kall, er hätt's ja wisse misse, hat sich ein Zahn drauf ausgebisse. Der Wache mit dem Elferrad fahrt schon eine Weile mehr schief wie grad. Jetzt hätt er, was er gar nicht wollt, der Faschingsprinz fast überrollt, weil der, wo auf dem Traktor sitzt, als Frostschutzmittel rum benitzt. Der Leid wird's schon ganz Angst und Bang, doch weiss ma's dauert nimmi lang. Drei Wege noch, dann is vorbei. Als letztes fahrt die Polizei. Ahoi, was war das wieder klar? Schad, dass bloß einmal is im Jahr.
Aber das wär nicht.
Ja, ich muss auch sagen, ich trete nicht an Faschingsveranstaltungen auf. Ich mache Bitterett noch im Jahr und das mache ich bei dem Kehr aus bei uns in der Kersch.
Ja.
Da mache ich Bitterett, die ist ganz kurz, die ist ungefähr so lang wie das da, ja. Und das mache ich dann aber so aus aktuellen Sachen, die in der Stadt passieren.
Ja.
Ich krieg das jetzt mit einer roten Netze, die wir an der Hochstraße gehabt haben, nicht mit zusammen, aber zum Beispiel sowas.
Sowas baust du dann ein?
Ja.
Deswegen
ja.
Wird die Reibhals immer gelesen, jeden Morgen.
Wegen was?
Ja, damit ich die Information habe. Ja.
Ach, jetzt habe ich es kapiert. Entschuldigung, ich war auf dem roten Netz.
Stamme.
Wollt ihr nicht mal was trinken? Ist euch
ja, doch, mal klassisch und also, alle leer. Ich trinke die ganze Zeit. Prost. Die klingen nämlich so schnell.
Prost.
Das ist jetzt aber ein Beispiel für Bütte-Red, da hätte ich Spaß da, ne? Der Wache fahrt mehr schief wie gerade. Sowas, das gefällt mir gut. Und das merke ich ja in deiner Geschichte, du hast oft so Bilder. Du malst einfach mit der Reime, aber auch generell mit der Wort einfach schöne Bilder. Mhm. Und das ist überhaupt nicht so platt, sondern man kann sich es gleich richtig gut vorstellen. Ne?
Ja, mit der das blaue ist schön, Bär. Danke. Ja.
So. Aber was mich noch interessieren wird tatsächlich, ich weiß nicht, ob das noch kommt, Christoph, bei deiner...
Wie, du hast doch das A vorbereitet, was
ja,
wir
da natürlich habe ich es vorbereitet, aber ich weiß jetzt nicht mehr, du hast ja vorhin, haben wir gesagt, festgestellt, dass du erst mal auf Hochdeutsch angefangen hast.
Ja, genau.
Aber ab was... Hast du dann irgendwann, bist du dann morgens aufgewacht und hast gesagt, heute schreibe ich was auf Pelsisch? Oder wie ist das gekommen?
Nee, das war so, ich bin ja auch in der Lesezeit, in der Literaturgruppe Lesezeit. Mhm. Und die haben mal gesagt, ach, wir machen mal einen Poetry Slam. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was könnte ich denn da machen? Und habe dann mir einen Rap überlegt und da dachte ich, das mache ich auf Pelsisch, das klingt einfach besser.
Ja.
Und dann habe ich ich glaube, das war das Erste, was ich gemacht habe, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jedenfalls irgendwann habe ich, doch, ich meine, das war der, den Rap gemacht und dachte mir dann, oh, das kann ich auch mal in eine Lesung einbauen, das ist dann ganz witzig. Dann lese ich da hochdeutsche Sache und mache das pelsische Ding zwischendurch. Und dann waren die Leute so begeistert und haben gesagt, das ist ja klar, warum machst du das nicht öfter? Kriegen wir einmal eine pelsische Lesung und so. Und so ist das gekommen.
Jetzt habe ich aber gleich mehrere Fragen. Ja. Ich sehe nämlich schon die Fragezeichen über Monchi seinem Kopf sind
aufgeploppt. Deutlich gesehen.
Die hat man fast gekehrt, als die aufgeploppt sind. Und wir wollen da draus aus der Fragezeichen jetzt mal Glühbirnen machen, die aufgeht. Und die erste Frog wäre, weil das, ich weiß, du traust dich das nicht zu fragen, Monchi, ja, aber okay. Sag mal, was ist denn ein Poetry Slam?
Ein Poetry Slam ist, wo wir mal auf die, also das sind meistens so zwischen 5 und 6 Personen bei so einem normalen Poetry Slam. Die gehen dann auf die Bühne und tragen was vor, das darf nicht länger sein als 6 Minuten.
Ah, das ist die Grenze.
Okay. Das ist die Grenze und dann tragen die das vor und der Applaus des Publikums entscheidet meistens. Man kann es auch mit so mit, Karte ja. machen, also so wie bei der Eiskunstläufer.
Mhm. Dass man das bewertet so ja. und dann guckt man ja. und dann gibt es einen Gewinner dabei.
Ja.
Aber sag mal, ich habe sowas schon einmal im Fernsehen gesehen. Mhm. Das sind doch normalerweise Leute, die sind so zwischen 15 und 25, haben alle einen stylischen Overlippenbart und erzählen dramatische Geschichte aus ihrer verzweifelten Jugend oder so. Wie gibt's bist du dort dazu gekommen? Weil das sind normalerweise, ist das Jugendkultur-Sach, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja. Ich bin da mal mit dieser Gruppe bin ich mal im Elmsteiner Dahl aufgedreht, wenn ich jetzt noch weiß, wie die Ortschaft heißt.
Ich weiß nicht draußen.
Draußen im Dahl bin ich da aufgedreht. Und da waren auch Leute bei, die sowas veranstaltet haben, auch an anderer Stelle. Und denen hat es gefallen mit meinen Raps und die haben mich dann auch gesprochen und das ist jetzt heute noch so. Also ich muss nie irgendwo hingehen, mich melden oder so.
Dich bewerben oder
ja,
so.
Ja, sondern die fragen dann einfach, ob ich da mal wieder mitmachen tät und dann mache ich da mit.
Und ist das dann auch so, weil... Na, das jetzt noch mal kurz zurückgegangen, der Zeitpunkt, als du da damit angefangen hast, warst du ja älter wie 25, ne? Das war ja, ja dann schon ja. Zu deiner Rentezeit, das haben wir.
Das war noch nicht zu meiner
oder war noch
Rentezeit.
Nicht? Warst du da noch in Lohn und Brot?
Das war, ja, ich habe, warte mal, ich habe 2001 habe ich angefangen zu schreiben.
Ja.
Also so richtig zu schreiben. Ich habe dann ein bisschen ausgesetzt, wenn man schafft den ganzen Tag, schreibt man nicht so viel. Da habe ich dann am Wochenende gemacht. Also angefangen hat es eigentlich so, da hat eine Freundin von mir, der ihre Tochter, hat einen Hexengeburtstag gefeiert. Mhm. Und dann habe ich der so eine kleine Hexe gebastelt und habe gedacht, das ist ein bisschen doof, das so abzugeben und habe eine Geschichte zugeschrieben. Die Hexe hat sich verflochen und so und wollte gern bei ihr bleiben und so Sachen. Und dann hat die mich angerufen und hat gesagt, ach, das war so schön, willst du nicht weiterschreiben? Und dann... So hat es eigentlich ja. angefangen.
Dass du überhaupt
2001, dass ich so richtig angefangen habe zu schreiben, ja.
Und 2001, bis zu deiner Rente war da noch ein bisschen hin. Wie lang bist du zweigleisig gefahren?
Ich war 58,5, wo ich jetzt müsste ich anfangen zu rechnen. Ich
um Gottes Wille, du warst doch mathematisch-technische ja. Assistentin.
Nein, das hat ja alles der Computer gemacht.
ja, Monty, ich mach nicht mehr wie 25 Wörter.
Mach mal
den
Rechner auf und mach mal C++ und mach doch mal irgendwas mit, keine Ahnung.
Aber was mich noch interessieren wird, warte mal.
Jetzt grätsch mal nicht wieder zwischen nein.
Ja, Frog, darf ich nein grätschen. Wenn du so einen Text dann fertig hast, also ein Gedicht, kriegen das dann vorher schon Leute gezeigt, bevor du es öffentlich machst?
Das kriegt nur mein Mann gezeigt.
Okay.
Ja, und er liest es dann durch.
Und sagt
dann, okay, da an der Stelle habe ich jetzt was nicht verstanden. Und dann gucke ich mir das an und sage, kann ich mir vorstellen, ist ja bloß in meinem Gehirn. Das ist was, wo man sich das denkt. Und was weiß ich, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber wo man sich das denkt, der ist dann bestimmt dort und erzählt da weiter. Und das merkt man selber nicht, da kann man 100-mal drüber lesen. Und das macht er dann.
Okay, ich versuche das jetzt wieder einzufangen, so ein kleines bisschen. Ne? Wir haben gesagt, es gab eine Zeit, wo du das angefangen hast. Das war inspiriert durch einen Kindergeburtstag und ein Gedicht, was du da geschrieben hast. Dann hast du angefangen zu schreiben. Es gab hochdeutsche Sache zuerst. Ich meine, du hast vier hochdeutsche Bücher
und
gemacht.
Und drei pelzische.
Und als du bist quasi von der Jugendkultur Poetry Slam entdeckt worden und die haben dir den Titel Godmother of Pelzisch Rap verliehen. Ich meine, dass das in der Kammgang gewesen ist in Kaiserslautern, wenn ich das richtig...
Das war nicht in der Kammgang.
Da warst du auch auf dem Poetry Slam.
Das kann sein, dass er es da auch gesagt hat, aber da war ich auch auf dem Poetry Slam, aber da war es nicht.
Okay, wo war das gewesen?
Oh, das, wo es ganz als erste Mal war... Es kann vielleicht sogar in Ludwigshafen gewesen sein, in Maudach, in diesem...
Irgendwo in Maudach.
Ja, irgendwo in Maudach.
So, das ist doch gut. Maudach ist auch nicht allzu groß, und wird schon mal klar, was finde. Monchi, für dich, Godmother, ne? Ist wieder die Gottesmutter. Also wieder Mutterspruch. Das ist dein Ding jetzt gerade so, ne?
Sehr gut.
Sehr gut. Also, du hast diesen Titel verliehen gekriegt. Jetzt... würde mir natürlich auch ganz gern vielleicht mal einen kleinen Auszug aus so einem Rap hören. Hättest du da Lust, uns was dazu lesen? Ich habe hier zwei Bücher von dir. Du weißt ja, und Aber sag nix. Und ich meine, der Rap ist in Aber sag nix. Ist einer drin, gell?
Ist einer drin, ja.
Da lacht wieder der Stuhl.
Er lacht sich gleich tot. Ah, genau.
Es ist Frühlingszeit und die Bäume schlachen aus, alle Blumen gehen auf, da halt mich nix mehr im Haus. Es summen die Bienen im bliede Duft und tausend Allergene erfüllen die Luft. Der Ausbruch vom Frühling ist nimmi zu stoppen, ich such ganz verzweifelt mein Nasentropfen, denn riech ich bloß schwach, die erste Hyazinth noch Tränen mei Ache, ich bin beinahe blind, doch das ist kein Problem, mit einer Handvoll Chemie und ein bisschen gutem Wille kriegt man das wieder hin. Auf der anderen Seite gibt's halt ein paar Sachen, die kann man am besten im Frühling mache bei den Gartenpartys bin ich in meinem Element. Jedes Jahr sind da so tolle Getränke im Trend. Zur Eustimmung lasse ich mir meistens ein Fixer, süße, eisgekielte Lilleberry mixen. Danach pfleg ich mir ein Hugo zu holen und dann noch ein Gläsel Waldmeisterbowle. Zur Erfrischung ein Fanta mit Eierlikör, meine Zunge babbt am Gaume, mein Ache wenn schwer, der Aperol-Spritz macht mich nimm im Mund, ich hab Visionen von Riesling und Spätburgunder, dann nehm ich einen Teller, Gabel und Messer, ich werd mal was essen, vielleicht geht mir's dann besser, doch jetzt isst man kein Fleisch mehr, sonst gilt man als Proll, der ganze grillig mit Gemüse und auf'm Schafskäse voll. Denn mediterran ist im Frühling in Mode und alles andere ist strengstens verboten. Auf dem Tisch nebendran, da seh ich jetzt gerade paar Schüssle mit uangemachtem Salat und natives Olivenöl, ungefähr zehn Sorte, extra Virgine natürlich aus verschiedenen Orten. Der Rest vom Tag habe ich woanders verbracht, dass das so abführend wirkt, hätte ich gar nicht gedacht. Doch auch nach dem Erlebnis find ich noch keine Ruhe, denn Ostereier schießen, das gehört einfach dazu. Ich treff gut und viel, dort drauf könnt ihr wetten. Am Schluss steh ich da mit 12 Eierpaletten. Da damit hab ich ausgesagt für die nächsten paar Wochen und kann jeden Abend etwas anderes draus kochen. Käse-Eiersalat oder Eierpüree, Eiersmoothie, Eierbrot auf Strich und Ei in Gelee. Wenn ihm nichts mehr einfällt, hilft chefkoch.de. Doch fürs nächste halbe Jahr kann ich keine Eier mehr sehen. Bin ich endlich daheim, kenn ich mich nicht mehr aus, denn es liegt ein Hauch von Frühling überm ganzen Haus. Die Birgeblieder bappen an der Fensterscheibe, da kann ich mit dem Finger schon Sau drauf schreiben. Leg ich mich in der Garde, um das Wetter zu nutzen, es da liegt sie, die zu gescheit einmal ihr Fenster putzen. Und der Garde misst man häckle und das Unkraut misst man jede. Wann ich so etwas her, hab ich am Frühling schon de Läde. Und dann wird man auf einmal ganz schlagartig klar, wie herrlich ruhig das Leben doch im Spätjahr war. Es war neblig, so dass man die Fenster nicht sieht. Im Garten musst nix machen, es war ja alles verblieht. Da fliegen keine Pollen, da braucht man keine Troppe. Und wenn das nicht gut geht, nur trinkst halt einen Schoppe. Und statt's Gemüse und Schafskäse vom Grill gibt's Steaks und Fritte so oft wie ich will. Ich muss ehrlich sagen, und das merke ich erst jetzt, der Frühling wird gnadenlos überschätzt.
Bravo. Ah, da gehört aber einiges dazu, dass man das auch so rhythmisch vortragen kann.
Ja.
Ja. Ich muss das sagen, der Monchi hat das nicht so gut jetzt
hingekriegt wahrscheinlich. Aber das mit der Eier.
Das war kenn gut. Ich.
Das kennst du? Wir waren als Ostereierschießer im Rubertsberg.
Oh, und?
Und da bist du immer mit zwei Paletten Eier hergekommen. Ich habe schon fünf Wochen lang Eier gegessen.
Und ja, und halt woanders verbrauchte Zeit verbraucht hat. Ah, das ist aber richtig gut. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass die Leute das auch richtig toll fanden. Nicht nur in deine sonstige Lesungen, die du alles gemacht hast, sondern eben auf deine Poetry Slams.
Beim Poetry Slam. Ich war ja mal in Baden-Baden auf dem Poetry Slam. In dem Theater, übrigens wunderschönes Ambiente, und da war einer von der Rheinpfalz zufällig. Ja. Der hat das Geschenk gekriegt, der hat später dann so einen kleinen Artikel drüber geschrieben, und der hat das Geschenk gekriegt und war dann dort und hat sich auch gewundert. Er hat neu geschrieben, ohne despektierlich sein zu wollen, also er hätte jetzt niemand in meinem Alter dort erwartet.
Ja.
Und dann hat er gesagt, da habe ich das gelesen, und dann hat er gesagt, oder hat er geschrieben, dass das also wirklich so unheimlich gut gefallen, die Pointe haben gesessen, und er war ganz begeistert, und das hat mich sehr gefreut.
War das zu einer Zeit, wo das auch eher, also nicht nur, dass es ungewöhnlich war, beim Poetry Slam aufzutreten und eher älter wie 16 zu sein, sage ich jetzt mal, sondern auch zu einer Zeit, wo man sich das im Dialekt vielleicht auch gar nicht getraut hätte, oder?
Das ist immer ein bisschen außergewöhnlich, im Dialekt was zu machen auf dem Poetry Slam.
Ja. Ich habe gesehen, du hast auch mal beim Mundart Poetry Slam mitgemacht.
Ja, beim Mundart Slam. Das war in Ludwigsburg. Das ist noch nicht so lange her. Das war in Ludwigsburg gewesen.
Oh, das war dann nicht nur Pelz am Mundart.
Nee, die anderen haben viel Schwäbisch gesprochen.
Ja.
Trotzdem bin ich auch in Ludwigsburg in die Endrunde gekommen. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe nicht gewonnen, aber ich bin immerhin in die Endrunde gekommen.
Das war dann der Ausländerbonus.
Wahrscheinlich, ja.
Also Christoph, ich weiß, wer in Zukunft unsere Texte schreibt. Du nicht mehr.
Du nicht mehr. Vielen Dank. Wärst du so gut, lass gerade der Hund gerade mal rein.
Hund?
Ja, pass auf, der Glas auf, ja. Steht noch davor.
Ah, komm rein, hopp. Hopp dich hier.
So, brav. Feinele, feinele. Ja, aber Poetry Slam, das ist, glaube ich, ein Gebiet. Monchi, da können wir vielleicht auch noch hinkommen.
Mensch?
Ja, da könnten wir vielleicht auch noch hinkommen, vielleicht auch mit unseren Texten.
Unsere Texte?
Ja.
Wenn ich eine auswendig kenne, die ich eine...
Darf nicht singen. Singen darf man ja, nicht. Das kennen wir eh nicht. Also so, nicht okay. Gut.
Aber
also nicht gut.
Rappe.
Nee, ich habe mal gedacht, wir können vielleicht der Edith einmal einen Text von uns vorlesen und sie kann uns vielleicht da professionell ein bisschen beraten.
Okay, vorlese oder rappe?
Nee, rappe können wir nicht.
Okay, dann lese ich ihn vor.
Willst du ihn vorlesen? Du hast ja deine Brille nicht dabei.
Ich habe meine Brille wirklich nicht dabei.
Aber wenn du da was zusammenstammelst, soll ich es lieber machen?
Das gibt mal. Ich gucke mal, wie es geschrieben ist. Nee, ich kann es nicht lesen. Mach du.
Also, wir machen ja Musik und wir machen als, wir lassen uns inspirieren von Liedern, die es schon immer gegeben hat oder so ähnlich.
Darf ich noch nicht verrote jetzt?
Bist sicher? Ja, doch, nein, doch ich glaube schon, dass man es sagen darf, weil dann kann man es im Kopf, darf man's, kann man es ein bisschen mithören.
Ja, aber vielleicht
es klingt so ähnlich wie. Ach so.
Ja.
Mensch?
Ja,
probieren wir es mal. Der Text heißt Opau. Mhm. Opau. Fremd und geheimnisvoll. Warum er da wohnen soll, weiß keiner genau. Opau. Doch wer dich wirklich kennt, der weiß, dein Feuer brennt, heiß wie die Sau. Opauer sind fast all Anneliner. Im Schei der Fackel sind wir daheim. Wir schaffen hart, heit grad so wie früher. Unser Sort kriegt man einfach nicht klar. Opau, Opau, schmeiß die Gläser an die Wand, aber denk ans Flaschepand. Ho, 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 hey. Opau, Opau, Lu, du bist meine Heimatstadt. Du haltst mich warm und satt. Ha, 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 ha. Hey, Opau, Opau, Liebe schmeckt noch Anilin. Ist immer auch was Bitteres drin. Ho, 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 ho. Opau, Opau, Pelzer schaffen Tag und Nacht, bis der Lade zusammenkracht. Ha, 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 ha. So.
Da könnte man bestimmt was machen im Poetry Slam.
Da könnte man
das
was machen.
Das war Moskau, ne?
Ja. Genghis Khan, Moskau, sehr gut.
An was hast du denn erkannt?
Ziemlich gleich am Anfang.
Echt?
Opau, fremd und geheimnisvoll. Dann habe ich mir aber noch überlegt, wie hat dann die Stadt geht. Ich habe wirklich im Moment, ich habe so dieses Opau drin gehabt.
Ja.
Aber Moskau ist mir dann noch eingefallen zum Glück.
Das ist das, was wir uns ein bisschen zu eigen gemacht haben, dass wir versuchen, dass die Leute, wenn sie unser Lieder kehrten, dann auch nämlich drauf zu kommen, wie es original heißt.
Das ist unsere Intention, genau.
Das ist unsere Intention, dass man das vergisst. Könntest du uns da jetzt noch einen Tipp geben, wie man da vielleicht noch ein bisschen mehr Bilder deutlicher malen könnt? Du aus schriftstellerischer Sicht.
Nee, so. Ich fand das gut.
Hast nichts zu beanstanden?
Nee.
Was hätte dein Mann gesagt?
Der hat gesagt, wieso schreiben denn die war Opau, ne? Die war Edikum. Aber Edikum ist halt einfach zu lang.
Das ist richtig. Das ist richtig. Der Reim war es.
Ja.
Man hört sowas meistens sehr schon mal und denkt sich, Moskau, was klingt denn so ähnlich? Opau, ajo.
Ja.
Dann muss es um die Fackel gehen. Das hilft nichts. Aber sehr gut. Also können wir so weitermachen,
ja,
so in der Richtung.
Da können wir weitermachen, ja. Ah, bin ich sehr zufrieden.
Das ist wunderbar. Wir haben da noch was Ähnliches, so was du in deine Geschichte immer wieder auch mal aufnimmst. Das ist deine Freundin.
Die Margret,
ja. Beschreib mal, was ist denn die Margret für dich in der Geschichte oder was ist das für eine Freundin, für die sie nicht kennen?
Die Margret ist eine Freundin, die ich schon sehr lang habe. Und wenn ich sie heute treffen würde, fetze vielleicht gar nicht meine Freundin wäre. Aber dadurch, dass ich sie schon so lange kenne, mit alle ihrer Eigenheiten und sie mich halt auch mit meiner Eigenheiten. Und deswegen läuft das ganz gut zwischen uns. Und es gibt mittlerweile wirklich schon Leid, wenn ich da komme und anfange zu lesen. Und dann sagen die, ist auch was von der Margret dabei, komm die Margret heute an. Das ist halt so. Die haben sich schon daran gewöhnt.
Gibt's die in echt?
Nee.
Die gibt's nicht in echt. Nee. Wenn ich die Geschichte lese und lese so von der Margret, dann denke ich, oh, so eine habe ich auch. Bei mir heißt die Monchi.
Nee, also
danke.
Bitte.
Meine Margret ist aus ganz vielen verschiedenen Personen zusammengesetzt.
Und die nimmst du einfach immer hier als Gestalt oder als Projektionsfläche, um da mit dir selber in deine Geschichte.
Als Sidekick.
Genau, das ist auch nicht schlecht. Manche, da kannst du was lernen.
Das ist ein Wissenspodcast,
das ist mein Freund. Ja.
Denkst du, wir machen das einfach so?
Nee, auf keinen Fall. Für dich ein Sidekick ist sowas wie Patrick bei SpongeBob.
Ah,
weißt? Ja, das ist ein Sidekick. Genau. Bikini Bottom. Jetzt nur, dass er es versteht. Halt, habe ich das jetzt nochmal kurz dazu gesagt. Ja, aber die Margret spielt eine Rolle. Und was auch immer wieder in deiner Geschichte vorkommt, ist Deuner.
Ja, Moiner.
Also Moiner.
Ja.
Da haben wir auch mit dem Gast schon mal drüber gesprochen, der A.
Ja, die auch Iren. Also Ihre. Moiner.
Also Deun.
Moiner, sagt
sie. Ihre.
Ihre.
Ja, A gehabt hat.
Ja, die Kettle.
Kennst die Kettle feiert. Habe ich noch nicht gekannt. Ich kannte den Namen natürlich, die ist ja ziemlich bekannt. Und habe mir dann das ein Stück weit angehört. Und da habe ich angehört, dass sie Moiner gesagt hat.
Genau.
Die das habe ich nämlich gedacht, habt ihr euch irgendwie abgesprochen? Aber ich meine, das liegt ja nah.
Das sagt man in Gepals.
Das sagt man halt so.
Das sagt man in der Pulse. Man sagt, halt, Moiner hat gesagt oder so.
Sagt das Sachen, dass ich kenne das jetzt nur von Frauen tatsächlich. Sagt man das auch.
Sagt man Moini als Mann?
Moini. Oder sagt man da gleich.
Die Alt.
Das hast du jetzt gesagt. Ich hätte es jetzt selbst gesagt.
Du sagst ja nicht zu deiner Frau die Alt, oder?
Du bist älter wie ich, hoffe
aber mein Jahr hat sich, da kann ich die Alt sagen.
Oh, das ist aber klein, das ist ein kleiner
Negativ. Aber er hat eben gesagt, mein Jahr, hast du es gehört?
Mein Jahr, ajo, schon mein Jahr.
Mein
Jahr, ja.
Naja, sagt man schon.
Aber bei der Kettle, die sagt das als und rollt dabei mit der Aare. Mhm. Ist das bei dir auch so in deiner Geschichte, dass dein Mann eher schlecht wegkommt oder herhalten muss? Ist ja auch nicht in echt so, dass dein Mann wirklich
das so sagt. Ich sage auch nicht meiner in echt.
Ja, sehr gut.
Ich denke, man braucht aber meiner. Mir fällt jetzt im Moment gerade.
Denk dran, vielleicht hätte er einen Podcast auch. Und du willst noch einmal irgendwann.
Man weiß es halt nicht, ja.
Ja, du willst noch mal um 11 Uhr Frühstück von ihm kriegen, vielleicht. Ne?
Ja, oder und was so. Dann?
Und was dann?
Nee, also ich glaube nicht, dass es. Nee, es ist zum Beispiel da, wo wir in dieser Urlaubsgeschichte, wo wir in Wien sind. Mhm. Und ich sag dann, und dann hat meiner gesagt, guck mal, da sind ja die Preise noch in Schilling. Das ist einfach, weil ich dann auch jemanden brauche, der das hat. Das hat er auf die Idee, hat er mich übrigens gebracht, als wir in Wien waren. Da hat er gesagt, guck mal, da sind ja die Preise noch in Schilling. Deswegen habe ich das dann auch eingebaut.
Das ist gut. Also es ist auch ein Sidekick. Wie die Margret.
Ja.
Jemand zum Anspiele,
den
man halt so braucht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wir haben ganze Menge Leute, das haben wir schon oft festgestellt in dem Podcast, die uns miteinander verbinden. In dieser ganze, ich nenne es jetzt mal Szene oder Gemeinschaft von Menschen in der Pfalz, die irgendwas mit Kultur zu tun haben. Und so ist es eigentlich bei uns. Ach, ich weiß gar nicht, ob du das wärst, dass zum Beispiel jemand, dir auch bekannt sein dürfte, wie der Wilhelm Haut.
Ja.
Den kennst du auch, ne?
Den kenne ich auch, der Wilhelm.
Woher kennst du den?
Und zwar hat er mich nach Landau geholt zu diesem Goethepark, zu dieser Plauderei im Goethepark.
Plauderei. Der hat uns dort davon erzählt und da gibt es auch schöne Aufnahmen, wie du, ich glaube, du hast auch einen Rap
da
gemacht.
Ja, beim ersten Mal habe ich Raps gemacht. Da durfte man ja nur kurze Sachen machen.
Ja.
Und dann habe ich Raps rausgesucht. Und das kannten die Leute auch nicht so.
Ja.
Und die waren dann ganz begeistert.
Die waren begeistert, glaube ich.
Und der Wilhelm, der ist ja sogar bei der zweiten Staffel dabei. Also bei der jetzt.
Er ist zwar nämlich erster Vorsitzender vom Elvetritsche Verein, aber hat eine ganze Menge dazu zu erzählen. Und alle, die das jetzt hören, die werden auch jetzt hier nochmal ordentlich aufgefordert. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt mit Wilhelm, hört euch das auch. Es lohnt sich wirklich sehr.
Und wird gleichzeitig
Mitglied
im Elvetritsche Verein. Mit also wir zwei sind es.
Wir zwei sind es. Bist du das auch, Edith?
Nee.
Ach, was? Wirklich? Das sollst du aber schleunigst nachholen.
Zwar, ist eigentlich schon, gell? Wirklich, als Pelzer?
Als Pelzer sollte man Mitglied sein im Elvetritsche Verein, ist wirklich so. Ja, das wäre so Verbindung so von uns. Das andere ist der Michael Landgraf.
Ja.
Den kennst du auch.
Ja, der hat mich zu der Weibrida gebracht.
Siehst?
Also ich darf ja nicht als Weihschwester, gibt es ja nicht. Das sind ja Weibrida, aber auftreten dürfte ich dort.
Ah, das ist aber auch die Höhe eigentlich, ne? Was soll denn das? Auftreten darf man, aber mittrinken darf man nicht, oder was?
Doch, mittrinken darf man, aber nur an dem Abend, wo man auftritt. Das schon waren Abend, wo Frauen dabei waren. Es sind nicht immer Frauen dabei.
Ja. Auch der Michael Landgraf ist in dieser Staffel
dabei,
dabei bei der Fisimadente.
Ach schön, ja.
Und auch wenn ihr Denno nicht gehört habt, Schande über euch.
Der erklärt sogar den Namen. Also von daher ist der wichtig.
Der Name von unserem Podcast. Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall auch...
Da macht ihr auch den Mundartwettbewerb in Darmstadt jetzt.
Der leitet den Mundartwettbewerb. Oh, ja. Der Mundartwettbewerb im Darmstadt. Das ist eine Station, die hast du schon viele Male durchlaufen sozusagen. Mhm. Ich glaube, du hast jeden Preis dort gewonnen, den man gewinnen kann. Vom Erste bis zum Vierte.
Ich habe, ja, vom Erste bis zum Vierte. Ich habe der Erste Wendischer, der Vierte auch Wendischer, aber der Zweite ganz oft.
Der Zweite, dann für der Zweite ganz oft. Wie ist das? Wurdest du da auch gefragt, ob du nicht mal was einreichen willst oder bist du selber drauf gekommen und gedacht, oh, das mache ich jetzt mal.
Da hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, er war früher mal in der Jury von Darmstadt und ich stehe doch so klare Sache schreibe und ob ich da mich nicht einmal bewerben wollte.
Ja.
Und dann habe ich was eingereicht, weil ich gedacht habe, auch probieren kann man es ja.
Ja.
Und dann hat es gleich geklappt. Und zwar war das eine Jubiläumsveranstaltung. Und da habe ich das Stück gebracht, aus mir ist was wahr.
Ja.
Und da waren auch etliche Landespolitiker dabei damals und die haben da so gelacht und haben geklatscht und dann... habe ich einen Sonderpreis gekriegt.
Ah, okay.
Den Jubiläumspreis.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Den kriegt nur einer,
den Jubiläumspreis, ja. Selbstverständlich. Das heißt, du gehörst jetzt eigentlich dann auch schon zu, sozusagen zum Inventar von der Veranstaltung.
Da mache ich schon lange mit, ja.
Ja, das heißt, das ist auch für dich, sagen wir einmal im Jahr, eine feste Veranstaltung, wo du auf jeden Fall was einreichen tust.
Ja, wo ich auf jeden Fall was einreiche. Einmal war ich jetzt nicht dabei, weil das ist ja geändert worden, seit es jetzt der Michael Landgraf übernommen hat. Und zwar, wenn man der erste Preis macht, muss man das nächste Mal dann in die Jury. Aber ich fand es gar nicht. Ich fand es gar nicht schlecht, dass man da mal einen Einblick kriegt, wie das überhaupt stattfindet.
So gute Idee.
Ja, das war wirklich, also ich fand es gut. Es gab alle, die haben gesagt, gefällt mir nicht, aber ich fand das eigentlich ganz in Ordnung. Und da war ich dann einmal in der Jury und habe dann gesehen, wie das da läuft.
Schön, das ist richtig gut.
Ja, das ist eine gute Idee gewesen.
Da hat uns der Michael jetzt gar nichts dazu erzählt, großartig, aber ich finde es sogar super, ich finde es ja noch besser, wenn jemand ein Teilnehmer, Teilnehmerin jetzt da ist. Wie ist denn so der Altersschnitt beim Mundartwettbewerb? Ich muss gestehen, ich war noch nicht da gewesen.
Also das sind...
Von der Teilnehmer her, meine ich jetzt.
Ich behaupte, ohne jemand beleidigen zu wollen, das ist also unaufwärtsiges Kenner.
Unaufwärtsiges Kenner.
Nee, behaupte ich. Also eher älter, weil die machen das ja auch schon relativ lang. Und Mundart ist halt, das ist ja das, was der Michael jetzt gern machen möchte, dass die Jungen auch ein bisschen nachkommen.
Ja. Ja.
Und das halt nicht immer nur die Ältere und ganz viele Junge, die kennen ja überhaupt keine Pelze Schritte.
Ist richtig. Aber siehst, das ist, der Monchi würde sagen, ein Bildungsauftrag, den haben wir irgendwie. Und das finde ich klasse, dass du zum Beispiel auch bei Poetry Slams auftrittst, wo durch die Bank eigentlich jüngere Leute auch sitzen, die dann aber auch mal ordentlich was zu hören kriegen, was Mundart betrifft.
Ja.
Und naja, also manche, wir können jetzt nicht mehr leider zu den jungen Leuten, aber wir sehen, und das ist eine Bewegung, die wir in den letzten Jahren immer mehr merken, wir machen das jetzt bald 25 Jahre und kommen immer mehr in Festle, in Wollfeste, wo man merken, da laufen Leute rum mit Pelzer, Slogans auf dem T-Shirt, die sind gerade mal so 18 oder vielleicht noch jünger. Wir müssen unsere T-Shirts, die wir haben, oft in Kindergröße schon machen, weil die Eltern dann das auch ziehen oder stehen Pelzersprüche drauf. Also wir haben schon das Gefühl, dass so in unserem Bereich so, dass das in den letzten Jahren einfach zugenommen hat an Leute.
Zum Beispiel die anonyme Gitarriste und das Pelzerlied. Das singen ganz, ganz viele Junge von Anfang bis Schluss mit und kennen auch wirklich den Text.
Ja.
Und das finde ich schon auch eine schöne Sache.
So wunderschöne Sache. Und auch die anonyme Gitarristen sind in dieser Staffel. werden dauernd Werbebezüge.
Das muss man auch sagen.
Ja, genau.
Das schreit nach einer dritten Staffel,
würde ich sagen. Ja, das stimmt. Aber das ist so was mir oft auch unsere Gäste fragen, was so ihren Eindruck ist, weil wir wollen das gerne ein bisschen sammeln, ein bisschen zusammenbringen, was so der aktuelle Stand ist von unserem Dialekt. Und wo es hingehen könnte und wie man helfen können, dass das eben auch die Generation überlebt. Wir haben sehr viel mit...
Schreibbücher.
Schreibt mehr Bücher.
Schreibt mehr Bücher.
Das, ja, gut.
Macht mehr Musik.
Ich glaube, mit Musik kommt man eher an junge Leute als mit Büchern.
Ja.
Ja, aber wenn ich schon jemand gesagt habe, ich mache Mundartlesung, kommst du einmal. Oh, Lesung. Obwohl das ja lustig ist, aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders nennen soll.
Das ist einfach eine Lesung. Du liest halt was Lesung, vor. Ja. Es wäre nicht besser, wenn du sagen würdest, es ist ein Vortrag. Ne?
Das wäre also, sicher halt nicht besser.
Damit wird noch weniger Leute kommen,
ja,
wahrscheinlich.
Ich mache ja bei deinen Lesungen mache ich ja immer so Überleitungen von einer Geschichte auf die nächste. Und das ist ja jedes Mal was anderes dann.
Ja.
Und deswegen habe ich mal gedacht, ob man es irgendwie anders nennen könnte, aber mir ist nichts Gescheites eingefallen.
Wir können ja zwischendurch ein bisschen Musik machen das nächste Mal.
Zum Beispiel.
Das wäre eine Idee, dass man es kombiniert miteinander. Ich habe, meine spontane Idee war gewesen, dass mir die Edith mal fragen, ob sie unser Vorgruppe ist, wenn wir ein Konzert machen. Na?
Könnte man zum Beispiel auch mal machen, ja.
Dass du die Masse mal richtig anheizen duscht und dann kochen wir sie wieder ein bisschen runter. So, das fände ich, ja, fänd ich nicht schlecht.
Nee, man könnte mal was zusammen machen.
Das wäre doch schön,
ja.
Oder?
Ja.
Weil das wirklich was ist, wo wir merken, es haben vermehrt Leute Interesse dran. Mhm. Wir hatten neulich ein Gespräch, wo jemand die Vermutung geäußert hat, es könnte auch sein, dass Corona vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass sich die Leute ein bisschen mehr besonnen haben auf das, was sie gerade um sich rum haben, auf ihre direkte Umgebung und auch viel Zeit gehabt haben, ne, zu der Zeit sich mit Sachen zu beschäftigen. Ja. Und dadurch vielleicht so ein bisschen Rückbesinnung ist, weil gerade zu der Zeit muss man auch sagen, haben wir gemerkt, dass viel zurückgekommen ist, oder manche?
Ja, auf jeden Fall.
Ich
denke einfach, das ist halt was, wo aus dem Herzen kommt, echt?
Ja.
Und das merkt man ja bei dir, ach, du musst dich nicht verstellen. Ne?
Ja.
Du bist einfach so, wie du bist. Und ich denke, das ist wie... Ja, also einen Text in Englisch schreiben fällt da bestimmt auch schwerer, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Und das merkt man halt einfach, da kann man auch viel mehr spielen. Das ist ja bei uns auch mit den Texten, deswegen sind wir ja auch ein Stück weit auf das Pelzige gegangen da um uns. Ja.
Jetzt hast du, aber das wird, da muss ich mal kurz noch mal nachhaken. Du bist ja bilingual aufgezogen, also Hochdeutsch und Pelzisch. Ja. Gibt es das? Kann man sagen, was dir leichter fällt, Pelzertext? Weil du schreibst ja halt auch noch hochdeutsche Texte.
Ich schreibe halt auch noch hochdeutsche Geschichte. Also wenn es ernster wird, schreibe ich eher hochdeutsche Geschichte.
Ja.
Weil Pelzisch, also ich so ganz ernst schreibe ich ja nicht, aber es hat immer einen ernsten Hintergrund oder meistens, wenn ich hochdeutsche Geschichte schreibe. Weil das Pelzisch, das ist mir einfach vorbehalten für lustige Sachen, für angenehme, für Heimat, für da bin ich daheim, so Sachen.
Ja.
Und da kenne ich jetzt nicht, was weiß ich, irgend so. Ich kenne auch nicht einen traurigen Text schreiben. Manchmal hat man ja Wettbewerbe, da werden traurige Texte dann eher gut bewertet. Und das habe ich aber nie gemacht. Mir hat auch einmal eine Frau gesagt, sie müssen halt auch mal was Trauriges schreiben. Und habe ich gesagt, aber nicht auf Pelz. Nee, das will ich einfach nicht. Weil es kommt auch nicht so aus mir raus. Also wenn ich ein Thema habe und will darüber schreiben und es ist was Angenehmes, Lustiges und dann ist es meistens auf Pelzisch.
Das muss ja auch nicht...
Das ist interessant.
Das muss ja auch nicht aus einem rauskommen. Wenn, na, dann ist es, das, was du sagst, Monchi, es muss authentisch einfach auch sein.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz interessantes Genre wäre, dass man in Mundart eben traurige oder, sag ich mal, besinnliche Sache gibt es ja schon.
Ja, ja.
Ne, gerade zur Weihnachtszeit, da hast du ja auch einiges schon drüber geschrieben. Es hat aber immer was Heiteres bei dir trotzdem auch. Aber ich kenne ganz viel besinnliche Sache auch auf Dialekt. Und auch da hat es ja was Tiefes, wenn man das sagt.
Absolut.
Weil das gerade auch so Sachen sind, die man vielleicht zurückbesinnt, sich auf die Kindheit, auf die Eigen und wie die Großeltern gesprochen haben darüber. Und wenn man das dann auch noch oft mit was Kirchlichem noch, ne, wo das dann so ein bisschen was Nostalgisches auch hat, dann finde ich das auch großartig. Also finde ich auch ganz schön. Also ich würde der Mundart nicht absprechen, dass nicht auch was wirklich, vielleicht auch was Trauriges wirklich könnte. Aber
ja.
Fällt mir jetzt...
Das
wenig dazu ein. Aber Beispiele.
Apropos Weihnachten, ich habe letztes Jahr die Weihnachtsgeschichte auf Pelzisch geschrieben, aber richtig gehend umgeschrieben. Also nicht so, wie das normalerweise ist, so Dremel und die alle anderen, die so übersetzt haben, sondern ich habe es umgeschrieben. Das war für Speyer, für die Gedächtniskirche. Die Gedächtniskirche war auch voll dann.
Das glaube ich.
Und es war einfach ein ganz anderes Stück. Das sind nämlich zwei Leute, also aus der Sicht von zwei Leuten, die gar nicht mitgespielt haben in der Bibel, aber die das so beobachtet haben, wie die alle hingehen und so, wie das alles abgeht und mit der Geburt und mit dem Wirt und die dann gesagt haben, ist der verrückt worden oder so, so viel Geld zu verlangen, das kennt er nie, wann nicht die Volkszählung wäre, wer ist denn überhaupt auf die Idee gekommen und so Sachen.
Und Schampel.
Und das, ja, und das hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen.
Und das hat bestimmt auch eingeschlagen, weil du da auch Prominenz dabei gehabt hast, der Oberbürgermeister, ja. Der Herr Schinella war dabei.
Und deswegen sind also viele gekommen. Das ist ja nicht wegen mir gewesen. Das war mir schon klar.
Bestimmt
aber es hat mir schon Spaß gemacht. Ja, es waren auch viele aus Edischheim da, muss ich sagen. Sind wegen mir gekommen.
Ihr Leid, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Und ich muss sagen, wir sind schon über eine Stunde am Babble. So langsam wird der Hund unruhig und mir hätten, aber ich hätte noch eine Frage, die wäre mir ganz wichtig, weil die habe ich gedacht, das hebe ich mal vielleicht bis zum Schluss auf. Aber vielleicht könntest du das mal kurz erklären, was das ist. Was sind Ernährungsasylanten aus Norddeutschland?
Das sind die, wo kein Pelzer Leberwurst haben im Normalfall und kein Rieslingschorle.
Ach nichts. Gott, das ist so schlimm.
Ist das nicht furchtbar? Das ist gar nicht gewiss.
Das habe ich nicht gewiss. Gibt es so Leute?
Ja, wobei die das also mal importieren, wenn sie es dann kennen. Aber im Normalfall.
Du meinst, die kommen her, damit sie wenigstens das Einfachste an dem, was man haben muss, um zu überleben, dass sie das kriegen. Deswegen kommen die von Hamburg, kommen die daher. Das ist schon, weil das habe ich nicht kapiert. Ne? Das habe ich mir gedacht. Das musste ich nochmal fragen, was das ist. Also, Edith, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Schön war's.
Ich finde, es kann man nur zurückgeben. Oder
ja, das war super schön.
Es war super schön.
Und sehr interessant. Also doch ein Wissenspodcast, Christoph.
Es ist auf jeden Fall ein Wissenspodcast, ja. Jetzt ist die Frage, ob du jetzt noch die weite Reise nach Ludwigshafen hermachen willst. Wir hätten schon... wir hätten zur Not, wir hätten auch noch einen Platz bei uns im Zelt frei. Also wir übernachten immer da.
Ich glaube, da wird es doch arg eng.
Ah jo, es ist ein Zwei-Mann-Zelt.
Ja, das wäre dann noch der Hund.
Zwei-Mann-Zelt, ne?
Das sagt schon. Ja, hast du auch wieder recht. Ja. Aber wir wollten es da auf jeden Fall auch geboten haben.
Alles sehr nett, danke, ja.
Genau, aber Monchi, dann...
Schlaf mal da leer.
Ja, ist in Ordnung. Ne? Dann würde ich sagen, mach mal den Reißverschluss zu.
Genau.
Vielen herzlichen Dank. Und ihr Leid, wenn ihr noch nichts von der Edith gelesen habt, wird es Zeit. Es ist noch nicht zu spät.
Es gibt Läden, die haben Bücher.
Ja.
Und kaufen.
Und vielleicht, wenn wir uns auf der Bühne wieder begegnen.
Das wäre schön, ja.
Vielen Dank.
Okay, ganz schön. Ja, euch auch vielen Dank.
Fisimadende. Der Podcast.